Rückenschmerzen, das ist bekannt, sind eine Volkskrankheit. Doch das Wissen darüber ist begrenzt. Viele Fragen, wenig Antworten. Rückenschmerzen verstehen, Rückenschmerzen beheben. Professor Dr. Christian Wojciechowski, Neurochirurg und Wirbelsäulenexperte, erklärt einfach und verständlich das Wie und Warum.
Guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Schön, dass Sie wieder da sind bei unserem Podcast Rückenschmerzen verstehen, Rückenschmerzen beheben. Hier geht es um echte Erfahrung aus über 35 Jahren Praxis. Verständlich, klar und nah am Patienten. Ich erkläre Ihnen, wie man Rückenschmerzen richtig einordnet, worauf Sie achten sollten und welche Therapien wirklich helfen. Bleiben Sie dran. Heute geht es um die zervikale Spinalkanalstenose. Das heißt um die Einengung des Wirbelkanals an der Halswirbelsäule. Letztens haben wir über die Lendenwirbelsäule gesprochen und heute geht es eben um die Halswirbelsäule. Und da gibt es auch schon einen sehr großen Unterschied. Denn an der Lendenwirbelsäule, dort haben wir Nerven und Nerven können viel kompensieren und haben auch ein höheres Regenerationspotenzial. Während an der Halswirbelsäule das Rückenmark ist, und dieses ist deutlich anfälliger und erholt sich auch, wenn überhaupt, langsam, meistens gar nicht, wenn Störungen vorliegen. Aber zunächst zu den Ursachen. Was führt zu einer Spinalkanalstenose an der Halswirbelsäule? Letztlich sind die Ursachen die gleichen wie an der Lendenwirbelsäule. Das heißt, es kommt im Verlaufe des Alterungsprozesses zu einem Verschleiß an den Bandscheiben. Diese verlieren an Höhe und dadurch erhöht sich einerseits der Stress auf die Facettengelenke, das sind die kleinen Wirbelgelenke, und andererseits kommt es auch zu einer leichten Instabilität. Darauf reagiert der Körper und verstärkt wiederum entsprechend die Strukturen. Er verdickt die Bänder, er verdickt die Gelenke und er baut auch Knochen an den Bandscheiben an. Dies soll die Stabilität wiederherstellen. Allerdings sind diese Anbauten, die dann in den Wirbelkanal hineinragen, nicht ohne Folgen, weil, wie gesagt, dort befindet sich das Rückenmark und diese Anbauten drücken auf das Rückenmark. Was sind nun die Folgen der zervikalen Spinalkanalstenose und des Drucks auf das Rückenmark? Medizinisch bezeichnet man dies als Myelopathie. Das heißt, eine Störung der Funktion des Rückenmarks. Und diese Störung äußert sich in folgenden Symptomen. Einerseits haben die Patienten meistens ein unsicheres Gangbild. Sie watscheln bzw. laufen breitbeinig und disharmonisch. Andererseits kann dies natürlich auch zu Gefühlsstörungen führen, vorwiegend an den Füßen, aber auch an den Armen. Es kann auch zu Lähmungen kommen, weil ja im Rückenmark diese ganzen motorischen Bahnen verlaufen. Das heißt, die Symptomatik der sogenannten Myelopathie, das heißt der Störung der Funktion des Rückenmarks, äußert sich letztlich in einem sogenannten inkompletten Querschnittssyndrom. Die meisten kennen das Querschnittssyndrom von einem schweren Unfall, wo das Rückenmark komplett durchtrennt ist und dann Patienten ab einer bestimmten Höhe komplett gelähmt sind. Das heißt, alle Funktionen sind ausgefallen, sie können nicht laufen, sitzen im Rollstuhl, haben keine Kontrolle mehr über Stuhlgang, über Wasserlassen und haben auch kein Gefühl unterhalb der Stelle, wo das Rückenmark durchtrennt ist. Bei einer Myelopathie ist es ähnlich, allerdings ist das ja nicht komplett. Das heißt, alle Funktionen sind beeinträchtigt, aber nicht komplett weg. Allerdings ist es natürlich auch so, wenn die Myelopathie voranschreitet, das heißt, der Druck auf das Rückenmark sich erhöht, kommt es dann immer zu einer Verstärkung der Symptomatik. Und sagen wir mal, im Katastrophenfall kann dies natürlich dann auch zu einem Querschnitt führen. Das soll natürlich nicht passieren. Deshalb muss man so eine zervikale Spinalkanalstenose rechtzeitig diagnostizieren und dann auch entsprechend therapieren. Wenn ein Patient in meine Praxis kommt, der schon beim ersten Blick durch sein unsicheres Gangbild auffällt, dann ergibt sich sofort die Frage, nach einer Beeinträchtigung des Rückenmarks. Ich versuche dann durch Befragung das Beschwerdebild weiter einzugrenzen. Eine der wichtigen Fragen ist natürlich, wie hat sich das Ganze entwickelt? Ist das plötzlich aufgetreten oder hat sich das langsam verschlechtert? Besteht außer dieser Gangstörung noch andere Störungen, wie zum Beispiel eine gewisse Ungeschicklichkeit mit den Händen, beispielsweise beim Essen, Ungeschicklichkeit in der Hantierung mit Messer und Gabel, beim Führen der Tasse, bestehen Taubheitsgefühle an den Händen, an den Füßen, besteht vielleicht auch eine Funktionsstörung im Wasserlassen oder Stuhlgang. So versucht man durch Befragung weitere Informationen zu bekommen. Wenn sich der Verdacht auf eine zervikale Spinalkanalstenose erhärtet hat, wird dann auch spezifisch untersucht. Es werden die entsprechenden Kraftgrade der einzelnen Muskeln an den Händen, Armen, Füßen und Beinen untersucht. Es werden die Reflexe untersucht. Es wird geschaut, ob es irgendwo Gefühlsstörungen gibt, wie der Muskeltonus ist. Bei einem Patienten mit einer Spinalkanalstenose zeigt sich schon oft eine gewisse Schwäche in den Muskeln und verstärkte Muskeleigenreflexe. Weil die Muskeleigenreflexe, die werden normalerweise durch das Gehirn blockiert oder gedämpft. Und wenn eben aufgrund einer Störung des Rückenmarks die Dämpfung fehlt, dann haben wir deutlich verstärkte Eigenreflexe. Auch eine gewisse Erhöhung des Muskeltonus kann bestehen, weil normalerweise der Muskeltonus entsprechend auch reguliert wird. Und wenn die Regulation fehlt, dann verstärkt er sich. Wenn wir also insgesamt durch die Befragung des Patienten, durch das Erscheinungsbild mit dem gestörten Gangbild und dann durch unsere Untersuchungen den Verdacht auf die Spinalkanalstenose erhärtet haben, dann wollen wir es natürlich wieder ganz genau wissen. Und ganz genau wissen bedeutet, wir machen ein Bild. Und heutzutage ist eben das MRT das Bild der Wahl. Und in dem MRT gibt es eine spezielle Sequenz, das heißt eine spezielle Art und Weise, wie die MRT-Untersuchung durchgeführt wird. Und in dieser sogenannten T2-Wichtung sieht man dann im Rückenmark, wenn eine Spinalkanalstenose stark ist, entsprechend solche kleinen weißen Flecken. Also man sieht einerseits natürlich die Einengung des Wirbelkanals, meistens von vorn durch eben diese Verstärkung der Bandscheiben und von hinten durch die Verstärkung der Bänder und der Gelenke. Und das Rückenmark ist dann ein bisschen sanduhrartig gequetscht. Und wenn die Störung eben schon zu bestimmten Veränderungen im Rückenmark geführt hat, dann sprechen wir von einer zervikalen Myelopathie. Das heißt einer Störung der Funktion des Rückenmarks. Man kann dies noch weiter erhärten durch elektrophysiologische Untersuchungen. Man sendet bestimmte elektrische Signale von den Füßen aus zum Gehirn, wo die dann auch gemessen werden und kann dann eben anhand der Zeit, wann die Signale dort ankommen und wie diese Umschaltreaktionen dann im Rückenmark sind, feststellen, wo Funktionsstörungen vorliegen. Wenn man also durch die Äußerungen des Patienten durch sein Auftreten und die Befragung und auch durch die neurologischen Untersuchungen die Symptomatik einer Myelopathie gesichert hat und dann auch durch das MRT im Bild nachgewiesen hat, dass die Symptomatik durch eine zervikale Spinalkanalstenose verursacht wurde und vielleicht auch noch die ganzen Befunde mittels dieser elektrophysiologischen Untersuchungen erhärtet hat, dann ergibt sich natürlich die Frage, was können wir tun? Und wie gesagt, das Rückenmark hat eher wenig Erholungspotenzial. Das heißt, unsere Maßnahmen zielen darauf ab, den Zustand, wie er ist, zu erhalten und Verschlechterung zu verhindern, vielleicht durch eine Rehabilitation eine leichte Verbesserung zu erzielen. Aber wir können natürlich nicht die ganz großen Hoffnungen in den Patienten aufkommen lassen, dass wir alles komplett reparieren können, weil eben das Rückenmark so eingeschränktes Erholungspotenzial hat und wir letztendlich durch unsere Operation ja nicht das Rückenmark reparieren, sondern eben die Einengung, das heißt den Druck vom Rückenmark nehmen. Und wie können wir das tun? Wir können das natürlich nur chirurgisch tun. Das heißt, bei dieser zervikalen Spinalkanalstenose mit der Symptomatik einer schweren Myelopathie sind die konservativen Therapiemöglichkeiten deutlich eingeschränkt. Im Prinzip kann man eben nicht von außen das Rückenmark irgendwie entlasten. Man kann höchstens versuchen, durch Physiotherapie vielleicht Sturzrisiko und solche Dinge zu minimieren. Aber das kann nur von kurzer Dauer sein, bis eben dann doch die Entscheidung für eine Operation fällt. Das Ziel einer Operation ist eben die Entlastung des Rückenmarks. Und wie kann die Entlastung des Rückenmarks erfolgen? Die kann so erfolgen wie an der Lendenwirbelsäule, indem wir die Strukturen, die auf das Rückenmark drücken, entfernen. Dies ist allerdings an der Halswirbelsäule nicht so einfach. Die Einengung kann von vorn und von hinten sein, beziehungsweise eine Seite kann verstärkt das Rückenmark komprimieren, entweder von vorn oder von hinten. Und dann gilt es natürlich zu entscheiden, welchen Zugang man wählt. Wenn zusätzlich auch noch eine kyphotische Deformität vorhanden ist, das heißt eine Abknickung der Wirbelsäule nach vorn, das ist leider an der Halswirbelsäule relativ häufig, weil wir dazu neigen, das Kinn mehr auf die Brust zu nehmen. Bei vielen alltäglichen Handlungen, wie zum Beispiel gucken auf das Handy, aber auch eben bei Computerarbeitsplätzen, wo der Bildschirm etwas tiefer ist und vielleicht die Ergonomie nicht optimal, sodass immer mehr Stress auf die vorderen Teile der Wirbelsäule ist und dadurch eben Muskel sich verkürzen im vorderen Teil, Bänder sich verkürzen, verkalken, Bandscheiben im vorderen Teil kaputt gehen und dann eben diese vordere Abknickung erfolgt, die dann natürlich auch zu einer Einengung des Rückenmarks führen kann. Es können zusätzlich auch noch Instabilitäten vorhanden sein, wie eben ein Wirbelgleiten, was ja auch prinzipiell ja auch an der Lendenwirbelsäule passieren kann. Aber dadurch, dass die Halswirbelsäule sehr viel beweglicher ist als die Lendenwirbelsäule, führen dort auch solche Instabilitäten zu größeren Problemen und da kann man meistens auch eher wenig konservativ tun, sodass letztlich die Operation die Therapie der Wahl ist. Die Entscheidung, die dann getroffen werden muss, operiert man von vorn oder operiert man von hinten oder vielleicht sogar kombiniert. Wenn man von vorn operiert, ist es in der Regel so, dass meistens die Einengung über die Bandscheiben erfolgt und die sogenannten Spondylophyten, das heißt Anlagerungen an die Bandscheiben, an den Knochen, die wie so kleine Rabenschnäbel nach hinten in den Wirbelkanal ragen und das Rückenmark einengen. Deshalb gilt es dann eben diese Rabenschnäbel zu entfernen und das Rückenmark zu entlasten. Und das kann man tun, indem man von vorn zunächst die Bandscheibe ausräumt und dann nach hinten die entsprechenden Strukturen, die in den Wirbelkanal hineinlagen. Wenn dies nur auf diesem Bandscheibenniveau ist, dann reicht eben diese sogenannte Diskektomie, das heißt Entfernung der Bandscheibe mit entsprechender Entfernung des Spondylophyten aus. Und man kann dann eben dort einen Platzhalter implantieren, einen sogenannten Cage. Und wenn man dies auch vielleicht auf 2 oder vielleicht sogar auf 3 Etagen machen muss, dann wird noch zusätzlich von vorn eine Platte dagegen geschraubt, damit das ganze Konstrukt stabil ist. Und man versucht natürlich auch wieder eine Aufrichtung der Wirbelsäule, um eben diese Abknickung nach vorn zu beseitigen und die Lordose wieder herzustellen. Wenn die Einengung allerdings nicht nur auf die Bandscheiben beschränkt ist, sondern auch die Wirbelkörper erfasst hat, zum Beispiel aufgrund einer Verkalkung des hinteren Längsbandes, dann ist es auch manchmal erforderlich, ganze Wirbelkörper zu entfernen, um eine effektive Entlastung zu erreichen. Und dann muss man natürlich auch den gesamten Wirbelkörper durch ein Implantat ersetzen und dann wiederum von vorn mit einer Platte sichern. Wenn die Einengung doch mehr von hinten erfolgt und auch keine sogenannte kyphotische Fehlstellung besteht, dann kann man auch ähnlich wie an der Lendenwirbelsäule von hinten operieren. Allerdings ist dann auch häufig die Operation etwas ausgedehnter. Man kann nicht nur eine Entlastung machen, sondern man muss meistens zusätzlich auch stabilisieren, da wie gesagt die Beweglichkeit an der Halswirbelsäule deutlich stärker ist als an der Lendenwirbelsäule und das Risiko einer Instabilität oder dann auch einer kyphotischen Fehlstellung deutlich höher. Es gibt verschiedene Techniken, wo man versucht, das Ganze möglichst minimalinvasiv zu machen und eben nicht großzügig Knochen wegzunehmen. So kann man zum Beispiel die Wirbelbögen auf einer Seite so schlitzen und auf der anderen Seite leicht anfräsen und dann eine Open-Door-Technik anwenden. Das heißt, man macht eben den Wirbelkanal dadurch weiter, indem man die Wirbelbögen aufdehnt und dann eben ein kleiner Spalt entsteht, der häufig dann mit Mini-Plättchen überbrückt wird und wir eben durch diese Öffnung der Tür den Wirbelkanal weiten. Zusätzlich kann man natürlich auch die Bänder ausschälen und eben nur den Knochen lassen als Stabilitätsfaktor und auch als Ansatzstruktur für die Muskulatur. Wenn jedoch die Einengung sehr ausgeprägt ist und wir durch so eine Open-Door-Technik nicht ausreichend Platz gewinnen können und wir dann doch die gesamten Wirbelbögen entfernen müssen, dann muss man meistens zusätzlich mit Schrauben und Stangen das Ganze stabilisieren. Wenn im ungünstigen Fall die Einengung sowohl von vorn als auch von hinten derart stark ist, dass man mit einer Seite nicht auskommt, dann ist es auch manchmal erforderlich, beides zu tun. Das heißt, einerseits von vorn die Einengung beseitigen und andererseits von hinten Wirbelbögen entfernen und dann die Stabilisierung durch Schrauben und Stangen zu erreichen. Das hört sich natürlich insgesamt schon nach einer relativ komplizierten Operation an. Deshalb muss man auch über Komplikationsrisiken sprechen. Diese hängen von verschiedenen Faktoren ab. Einerseits, wie ausgeprägt ist denn die Einengung des Wirbelkanals? Wie schwerwiegend sind bereits die neurologischen Ausfälle? Und ist die Einengung nur auf eine Höhe begrenzt oder auf zwei oder drei? Ist die Einengung über den Bandscheiben hinaus auch auf die Wirbelkörper übergegriffen? Muss man ganze Wirbelkörper entfernen? Ist die Einengung nur von vorn oder auch von hinten? Muss eine kombinierte Operation durchgeführt werden? Und es zeigt sich natürlich schon, dass wenn die Operation ausgedehnter ist, dass dann auch die Risiken größer sind. Es gibt Risiken, die vielleicht nicht so schwerwiegend sind. Die sind zugangsbedingt. Das ist bei dem Zugang von vorn, da man ja die Speiseröhre beiseite halten muss, häufig postoperativ eine gewisse Schluckstörung, ähnlich wie bei einer Angina, die allerdings nach wenigen Tagen schon sich bessert. Wenn allerdings über mehrere Höhen operiert werden muss, dann kann das auch schon mal länger bestehen. Man muss beim Zugang von vorn auch auf den Stimmlippennerven achten. Auch dieser kann durch Druck geschädigt werden. Dies kann dann zu einer Heiserkeit postoperativ führen. Auch eine Nachblutung ist nicht zu vernachlässigen und im ungünstigen Fall muss dann in einer zweiten Operation Blut entfernt werden, was vielleicht die Speiseröhre und im ungünstigen Fall auch die Luftröhre komprimieren kann, was ja dann auch zu Atemfunktionsstörungen führen kann. Bei einer Operation von hinten ist auch das Nachblutungsrisiko nicht zu unterschätzen, weil man dort viel Muskulatur abschieben muss und es aus Muskeln manchmal einfach so sickert. Und wenn eine gewisse Höhle besteht, dann kann eben dort sich Blut ansammeln. Im ungünstigen Fall kann das Blut auch aufs Rückenmark drücken und sich dann postoperativ auch eine Verschlechterung einstellen. Und wenn dies dann besteht und durch Bilder dokumentiert ist, muss man eventuell auch dort in einer zweiten Operation das Blut entfernen. Dann gibt es natürlich noch Risiken, die durch die Manipulation an diesen Strukturen, die das Rückenmark einengen, bedingen sind. Und das ist einerseits von vorn, wenn wir eben mit Fräsen arbeiten, gibt es ein gewisses thermisches Risiko. Die Fräsen werden sehr heiß, sie werden gekühlt. Aber wenn man ganz nah ans Rückenmark kommt, kann auch mal das Rückenmark durchaus thermisch gestört sein. Wir müssen auch mit Instrumenten in den Wirbelkanal hinein, um eben durch Osteophyten, das heißt durch einen Rabenschnäbel zu entfernen. Auch dies kann natürlich zusätzlichen Druck aufs Rückenmark ausüben. Und wenn eben die Störung im Rückenmark schon stark ist, dann kann das auch ausreichen, dass auch postoperativ zusätzliche neurologische Ausfälle auftreten können. Das Risiko steigt, wie gesagt, je mehr gemacht werden muss, je ausgeprägter Stenosen sind und je ungünstiger die Ausgangsbedingungen sind. Die Dauer des Krankenhausaufenthalts hängt natürlich auch von den Ausgangsbedingungen und dem Operationsverlauf und der postoperativen Phase ab und kann letztlich von wenigen Tagen bis auch mal 1-2 Wochen und im ungünstigen Fall natürlich auch länger andauern. Meistens schließt sich dann eine sogenannte Anschlussheilbehandlung ab, wo gezielt neurologische Ausfälle rehabilitiert werden und man natürlich versucht, das klinische Bild zu verbessern und den Patienten wieder mehr Lebensqualität zu bieten. Ja, somit sind wir wieder am Ende unseres Podcasts und hatten heute über die zervikale Spinalkanalstenose gesprochen und ich möchte jetzt am Ende noch kurz zusammenfassen. Die zervikale Spinalkanalstenose, das heißt die Einengung des Wirbelkanals an der Halswirbelsäule, führt in erster Linie zu einer Gangstörung. Meistens macht sie wenig Schmerzen. Wenn Schmerzen da sind, dann ist das eine Begleiterscheinung, bedingt eben durch den Verschleiß an den Gelenken und den Bandscheiben, aber häufig nicht unbedingt das führende Symptom, was manchmal eben auch zu einer Verschleierung der Ursache führen kann und dadurch auch zu einer Diagnoseverzögerung. Bei dem Verdacht auf eine zervikale Spinalkanalstenose ist es wichtig, durch eine entsprechende klinische Untersuchung den Verdacht zu erhärten. Und das geschieht, indem man eben die entsprechenden Ausfälle überprüft, ob Funktionsstörungen der Muskulatur vorliegen, das heißt muskuläre Schwächen, ob eben die Reflexe verstärkt sind, was ein sehr wichtiges Zeichen ist, ob eben irgendwo Gefühlsstörungen bestehen und vielleicht auch vegetative Störungen, das heißt Funktionen im Stuhlgang und in der Blasenentleerung. Wenn wir dann den Verdacht auf eine zervikale Spinalkanalstenose haben, dann wird eine entsprechende Bilddiagnostik gemacht und dies ist in erster Linie ein MRT. Und wenn sich in dem MRT die Spinalkanalstenose beweist und wir zusätzlich eben noch Störungen im Rückenmark sehen, wie gesagt, solche kleinen weißen Flecken in dem sogenannten T2-Bild, einem speziellen Bilddarstellung im MRT, was zur Diagnose der zervikalen Myelopathie führt, eine Störung der Funktion des Rückenmarks, dann ergibt sich die Frage nach der Therapie und diese ist konsequenterweise in einer Operation, wo eben das Rückenmark entsprechend entlastet wird und diese mechanischen Strukturen, die den Wirbelkanal einengen und auf das Rückenmark drücken, entfernt werden. Zusätzlich muss dann häufig durch Implantate die Stabilität der Halswirbelsäule wiederhergestellt werden und die Operation kann einerseits von vorn, andererseits von hinten erfolgen und so wird auch entsprechend entweder von vorn oder von hinten zusätzlich stabilisiert. Nach einer Operation ist es wichtig, durch eine Rehabilitation die Lebensqualität zu verbessern und vielleicht auch neurologische Ausfälle wieder zu kompensieren. Ja, wir sind am Ende unseres Podcasts und ich möchte jetzt nochmal die Gelegenheit nutzen, Sie darauf hinzuweisen, dass Sie auch sehr viele Informationen auf unserer Homepage finden. Die ist www.kreuzschmerzen.org. Sie können uns auch direkt eine E-Mail schreiben mit Fragen oder auch Themenwünschen oder Kritik auf die E-Mail-Adresse prof@wojciechowski.de. Falls Sie doch mal irgendwie ein Problem haben und sagen, ich schaue mal in der Praxis vorbei, lass mich untersuchen und beraten, dann können Sie einen Termin vereinbaren, telefonisch unter der 030-263-96480. Sie finden auch alle diese Informationen in den Shownotes. Ich freue mich auf viele weitere spannende Folgen mit Ihnen. Bleiben Sie neugierig, bleiben Sie mobil und passen Sie gut auf Ihren Rücken auf. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis bald, Ihr Professor Christian Baczkowski.